Bete noch mit uns. Vater im Himmel, wir wollen dir für dein Wort danken. Wir wollen dir danken, dass du es uns geschenkt hast. Und wir wollen dich jetzt bitten, dass du durch dein Wort zu uns sprichst, dass du uns durch dein Wort deinen Heiligen Geist schenkst und dass du Glauben in uns schaffst, Glauben in uns stärkst, uns weise machst und uns mehr in das Ebenbild deines Sohnes verwandelst. Vater im Himmel, darum bitten wir dich im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen. Alexamenos ist ein Idiot. Zumindest in den Augen seiner Zeitgenossen. Wahrscheinlich fragst du dich jetzt, wer dieser Alexamenos war. Und wahrscheinlich fragst du dich auch, warum ist er eigentlich ein Idiot? Wir wissen nicht viel über Alexamenos. Eigentlich wissen wir über ihn nur, dass er im 2. Jahrhundert vor Christus lebte, und zwar in Rom, und dass er Christ war. Das war's. Und alles, was wir über ihn wissen, das wissen wir von einer Zeichnung, die vor einigen Jahrzehnten in Rom an einer Hauswand gefunden wurde. Ihr seht sie jetzt hinter euch. Dort steht ein Mensch, offensichtlich Alexamenos, der einen Esel an einem Kreuz anbetet. Irgendjemand hat das in eine Hauswand in Rom geritzt. Und daneben steht Alexamenos Sebeteteon in griechischer Sprache, das heißt Alexamenos verehrt seinen Gott. Und mit dieser Zeichnung machten sich die Zeitgenossen von Alexamenos über Alexamenos lustig. Weil Alexamenos zu dieser Gruppe gehörte von Menschen, die tatsächlich einen gekreuzigten, einen gescheiterten Wanderprediger anbeteten. Und das tausende Kilometer von dort entfernt, wo dieser Jesus aufgetreten war. Und an diesem Bild wird vieles deutlich. Eines, was deutlich wird, ist, dass es in dieser Welt grundsätzlich zwei Gruppen von Menschen gibt. Einerseits die, die wie Alexamenos an Jesus glauben und eben die, die solche Bilder malen, die nicht an Jesus glauben und die auch nicht verstehen können, wie man das kann, die es oft lächerlich finden. Und Paulus nennt sie hier in unserem Abschnitt in 1. Korinther 1 die Leute, die der Weisheit Gottes anhängen. Das sind die, die an Jesus glauben. Und die anderen sind die Anhänger der Weisheit der Welt. Daniel hat uns das immer wieder in seinen Vorträgen auch schon gesagt. Nun ist es so, dass die meisten von uns hier in diesem Raum an diesen Jesus glauben, wie Alexamenos. Aber vielleicht ist Alexamenos eines Tages durch Rom gelaufen, er hat dieses Bild an einer Hauswand gesehen und er hat sich überlegt, ist mein Gott eigentlich wirklich weise? Und vielleicht nagt diese Frage auch manchmal an uns, gerade wenn wir vielleicht verspottet oder belächelt werden für unseren Glauben. Aber es kommen eben Leute auf uns zu, die Gott nicht kennen, und sie fragen manchmal spöttisch und manchmal vielleicht aber auch wirklich aufrichtig, sag mal, ist dein Gott eigentlich wirklich weise? Ich meine, ein Gott, der seinen eigenen Sohn an einem Kreuz sterben lässt, kann dieser Gott weise sein? Und vielleicht nagt dann diese Frage auch manchmal an uns. Oder Hand aufs Herz. Wenn wir so diese Welt angucken, vielleicht in Nachrichten lesen, im Internet Nachrichten, im Fernsehen Nachrichten sehen oder im Internet Nachrichten lesen. Und wir sehen so, was auf dieser Welt alles passiert. Kriege, Naturkatastrophen, Flüchtlingskrise, was auch immer. Denken wir da nicht manchmal, wenn ich diese Welt geplant hätte, hätte ich das anders gemacht als Gott? Oder wenn wir unser eigenes Leben betrachten, wenn wir das Drehbuch für unser eigenes Leben geschrieben hätten, dann hätten wir es doch eigentlich anders geschrieben, oder? Ich meine, da gibt's Krankheiten in unserem Leben, auf die wir gut verzichten können. Da sind gescheiterte Beziehungen, Probleme im Freundeskreis. Da ist Stress vielleicht in deiner Familie. Da ist Misserfolg in der Schule oder im Studium. Was auch immer. Das hätten wir doch alles schön rausgenommen aus dem Drehbuch für unser Leben und hätten es anders geschrieben, oder? Die Frage, warum lässt Gott Leid zu? Und diese Frage stellen wir uns selbst. Und was manchmal viel schlimmer ist, da kommen andere, die vielleicht gar nicht an Jesus glauben und die fragen, warum lässt Gott Leid zu und du hast keine Antwort? Und im Prinzip sind das alles Fragen nach der Weisheit Gottes. Fragen, ist unser Gott eigentlich wirklich ein weiser Gott? Wenn ihr euch jetzt überlegt, dürfen wir als Christen eigentlich wirklich solche Fragen stellen? Dann sage ich euch, ja, Denn die Leute in den Psalmen, die haben diese Fragen auch gestellt. Zum Beispiel Psalm 42, da haben die Söhne Korahs, das war so eine Gruppe, die hat viele Psalmen geschrieben, die haben formuliert, meine Tränen sind meine Speise bei Tag und bei Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Das war für sie verzweifelnd. Ne? Sie waren verzweifelt, weil Leute kamen, die haben gefragt, wo ist jetzt dein Gott, wenn es dir schlecht geht? Diese Frage, haben wir wirklich einen weisen Gott? Und dagegen setzt Paulus im 1. Korintherbrief in Kapitel 1 die Antwort, ja, den haben wir. Und weißt du, wo du an das siehst? Das sieht man vor allem in der Situation, als dieser Gott seinen eigenen Sohn hat kreuzigen lassen. Als dieser Gott seinen eigenen Sohn an das vielleicht schändlichste, schlimmste, verabscheuungswürdigste Hinrichtungsinstrument hat schlagen lassen, was jemals erfunden wurde. Und da wird Gottes Weisheit sichtbar. Und Paulus geht sogar noch weiter. Er sagt, dieser Jesus, der am Kreuz gelandet ist, der ist die Weisheit Gottes selbst. Der ist nicht nur sehr weise, der ist nicht nur der Ausdruck dafür, dass Gott weise ist, der ist sogar die Weisheit Gottes selbst. Zweimal in unserem Abschnitt, Vers 24 und Vers 30, sagt er das. Und jetzt könnten wir denken, alles klar, Paulus. Da ist alles Leid in der Welt und du sagst, Gott ist weise. Das können wir vielleicht noch akzeptieren. Aber dann lässt Gott sogar seinen eigenen Sohn an ein Kreuz schlagen und du sagst immer noch, Gott ist weise. Kann das wirklich sein? Und ich glaube, das sind ehrliche Fragen. Und ich glaube, ehrliche Fragen verdienen ehrliche Antworten. Und wir wollen diesen Antworten heute auf den Grund gehen in unserem Abschnitt in 1. Korinther 1, in den Versen 18 bis 31. Und ich habe drei Punkte dazu. Wir wollen uns erstens die Weisheit dieser Welt angucken. Sie ist ein Problem. Dann wollen wir uns die Weisheit Gottes angucken und heute nicht zu einem bestimmten Bereich unseres Lebens, sondern die Weisheit Gottes, die eine Person ist, nämlich Jesus Christus. Und dann drittens die Weisheit für dich, nämlich die Praxis. Was bedeutet das praktisch für dein Leben, dass Jesus Christus die Weisheit Gottes ist? Und ich fange gleich mit dem ersten Punkt an, die Weisheit Gottes als Problem. Die Weisheit der Welt, ein Problem, danke. Die Weisheit der Welt ist falsch. Das sagt uns Paulus in diesem Abschnitt sehr klar. Und er meint damit nicht, alles, was Menschen jemals gedacht haben, Menschen, die Gott nicht kannten, ist deswegen falsch. Das sagt er nicht. Sondern das Problem ist, wenn man versucht, diese Welt zu erklären und Gott aus der Gleichung rausnimmt, wenn man Gott losdenkt, wie Daniel das genannt hat, dann hat man die Weisheit dieser Welt. Und deswegen sagt Paulus, die Weisheit dieser Welt ist Torheit. Und Torheit, das ist so ein altes Wort, wir haben es jetzt öfter benutzt in diesen Tagen. Ich benutze es in meinem aktiven Sprachgebrauch eigentlich nie, glaube ich. Aber es ist immer noch das beste Wort, um das Gegenteil von Weisheit zu beschreiben. Torheit und das Adjektiv töricht ist das Gegenteil von Weisheit. Und wir wollen uns jetzt mal angucken, wie die Weisheit der Welt damals zur Zeit von Paulus aussah. Denn darum geht es hier in diesem Abschnitt. Damals gab es viele Denkströmungen in der Gesellschaft, genau wie heute. Und zwei gab es, die hatten den meisten Einfluss auf die Gemeinden. Das ist einmal das jüdische Denken. Und das lag ganz einfach daran, weil viele Christen vorher Juden gewesen waren. Und was diese Juden wollten, sie wollten ein Zeichen. Das lesen wir in Vers 22. Dort steht, die Juden fordern ein Zeichen, die Griechen Weisheit. Die Juden fordern ein Zeichen. Und was Paulus damit meint, ist, die Juden haben sich vorgestellt, dass wenn ihr Messias kommt, der im Alten Testament verheißen war, dann wird er sie in eine Zeit führen von Wohlstand, von Herrlichkeit, von Macht. Dann wird das jüdische Volk in Herrlichkeit in Israel leben und der Messias wird auf dem Thron in Jerusalem sitzen. Dieses Zeichen wollten sie von ihrem Messias haben. Jesus hat viele Zeichen gemacht. Und das Bitterste in den Evangelien ist immer, wenn Jesus gerade ein Zeichen gemacht hat und dann kommen Juden zu ihm und fordern ein Zeichen. Man fragt sich, hä, wieso? Das Problem war, Jesus hat Zeichen gemacht, aber er hat nicht die Zeichen gemacht, die die Juden von ihm sehen wollten. Und das andere Denken, was damals die Gesellschaft geprägt hat, war das griechische Denken. Das griechische Denken hatten die Griechen durch den gesamten Mittelmeerraum verbreitet und die Römer später auch. Und viele Menschen haben davon ja, ihre Weltanschauung abgeleitet. Das, was sie glaubten, war griechisch geprägt. Und das griechische Denken sagte, der Tod an einem Kreuz ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Was sie noch sagten, ist, die Auferstehung mit einem Körper ist absolut undenkbar. Für die Griechen war eine Auferstehung durchaus vorstellbar, zumindest für einige. Aber dann nur die Auferstehung von unserer Seele, von den Teilen, die man nicht sieht. Eine Auferstehung mit Körper, wie sie Jesus uns gezeigt hat, war für sie undenkbar. Und ihr seht, es gibt Unterschiede zwischen den Weltanschauungen von den Juden und den Griechen. Aber in einer Sache waren sie sich damals sehr einig. Nach ihrer Weltanschauung, nach ihrer Weisheit, waren Tod und Auferstehung von Jesus undenkbar. Und deswegen sagt er in Vers 23, es ist für die Griechen Torheit und für die Juden ein Ärgernis. Und für das Wort Ärgernis steht da im Griechischen das Wort Skandalon, daher haben wir unser Wort skandalös. Jesus war für die gesamte Kultur der damaligen Zeit, egal woher die Leute kamen, skandalös. Wie hat sich das Ganze bei uns hier im Mittelmeerraum, im Westen, wie wir heute sagen, weiterentwickelt? Ich meine, durch Gottes Gnade war es so, dass in den Jahrhunderten danach dann das Christentum tatsächlich Europa erobert hat. Das heißt nicht, dass jeder Christ wurde. Das heißt auch nicht, dass alles gut war, bei weitem nicht. Aber was schön war, das Christentum prägte das Denken von den Menschen. Und das lief so, bis vor circa 300 Jahren die Menschen angefangen haben, das Christentum zu hinterfragen. Sie haben sich überlegt, stimmt das überhaupt? Und vor gut 200 Jahren führte das dann zu den Ereignissen, die wir die Französische Revolution nennen. Und was das eigentlich war, ist, dass Gott aus dem öffentlichen Leben abgeschafft wurde. Ja, damals haben sie in Paris revolutioniert, haben ziemlich viele Sachen kaputt gemacht. Und eine Sache, die sie gemacht haben, sie sind in die große Kirche in Paris reingegangen, haben das Kruzifix, katholische Kirche, vom Altar genommen und haben stattdessen die Göttin der Vernunft dorthin gesetzt. Die Menschen hatten den Traum des Sündenfalls wahrgemacht. Gott abgeschafft und sich selbst an seine Stelle gesetzt. Und dann gab es in den 100 Jahren danach einige Denker, die haben das weitergedacht. Einige von euch waren gestern im Seminar zum Thema Evolution, Charles Darwin. Und seine Thesen machten dann Gott als den Schöpfer überflüssig. Dann kam Karl Marx und er hat gesagt, naja, der Mensch leidet unter wirtschaftlicher Unterdrückung, das ist sein eigentliches Problem. Und der Mensch soll sich gegen Autoritäten auflehnen. Und das Schlimmste, was es gibt, ist der Glaube an Gott, weil der hindert ihn daran, dass sich der Mensch gegen Autoritäten auflehnt. Und dann am Ende des 19. Jahrhunderts kam ein dritter Denker, den ich euch kurz nennen will, Friedrich Nietzsche, und der hat so das Denken seiner Zeit so treffend auf den Punkt gebracht, indem er einfach sagte, Gott ist tot. Und ich will jetzt gar nicht behaupten, dass alles falsch war, was diese Männer gesagt haben. Aber sie klammerten Gott aus ihrem Denken aus. Sie dachten gottlos. Und sie glaubten vor allem, dass diese Welt besser wird ohne Gott. Sie dachten, wir haben Gott abgeschafft, jetzt wird endlich alles gut. Jetzt werden wir zivilisiert. Ohne Gott haben wir die wahre Weisheit gefunden. Soweit das 19. Jahrhundert. Ich glaube, dass uns die letzten 100 Jahre des 20. Jahrhunderts zeigen, was für Konsequenzen ein Denken ohne Gott hat. Wir haben Schreckensherrschaften gesehen in der Sowjetunion, hier in Deutschland, in China. Wir haben zwei Weltkriege gesehen, wir haben Konzentrationslager hier in Deutschland gesehen und Gulags in der Sowjetunion. Die Welt ohne Gott ist nicht besser geworden. Und dann sagt jetzt vielleicht jemand, haha, gut, das war so bis 1945, aber doch spätestens seit 1990, Wiedervereinigung, jetzt ist alles gut. Jetzt haben wir gelernt aus dem 20. Jahrhundert und jetzt sind wir wirklich zivilisiert. Heute ist sowas nicht mehr möglich. Frage an uns alle. Haben wir das wirklich? Haben wir wirklich dazugelernt? Ich meine, eine Gesellschaft, die Milliarden von Euro ausgibt, um den Regenwald zu retten und das Klima zu retten und gleichzeitig Hunderttausende von kleinen Kindern im Mutterleib umbringt. Haben wir wirklich dazugelernt? Das ist die Weisheit der Welt aus den vergangenen 300 Jahren. Und daran sehen wir, sowohl zu Paulus Zeiten damals, als auch heute, lehnen Menschen, die die Weisheit der Welt hochhalten, die Weisheit Gottes ab. Das können unterschiedliche Weltanschauungen sein. Damals war es jüdisch und griechisches Denken, heute sind es andere Weltanschauungen. Aber sie haben alle dieses eine gemeinsam. Es sind Menschen, die sagen, Gott ist tot. Und vielleicht sagen sie gar nicht, Gott ist tot, aber sie leben so, als wäre er tot. Sie sind gottlose. Und für sie kann der Glaube an Jesus nur Torheit sein. Paulus sagt in Vers 21, denn weil die Welt in ihrer Weisheit Gott nicht erkannte. Und dagegen setzt Gott seine eigene Weisheit. Eine Person, mein zweiter Punkt. Man könnte jetzt zu Paulus sagen, okay, schön und gut, Paulus, die Weisheit dieser Welt bringt's nicht. Das haben wir jetzt verstanden. Aber Paulus, was hast du denn stattdessen für uns? Jetzt lass es doch mal richtig krachen. Also Paulus, wenn du recht hast, dann müsste doch eigentlich jetzt dein Gott vom Himmel mal so richtig runterdonnern und mal sagen, wo es lang geht. So nach dem Motto, ich bin auch noch da. Und zweifelsohne könnte Gott das machen. Er hat es auch schon öfter in der Geschichte gemacht. Zum Beispiel bei Sodom und Gomorra. Aber im Zentrum dieser Geschichte tat Gott etwas, das erstmal überhaupt nicht beeindruckend aussah. Die Weisheit, die Gott gegen die Weisheit dieser Welt setzt, ist sein eigener Sohn, Jesus Christus, den er in diese Welt geschickt hat. Und wie jämmerlich, wie klein sah das eigentlich aus? Vor circa 2000 Jahren wurde er geboren in einem kleinen Dorf in Palästina im hintersten Stall. Aufgewachsen ist er in einer unbedeutenden Stadt in einem nicht angesehenen Landstrich von Israel. Verrufen war er in der Gesellschaft als uneheliches Kind, weil als er gezeugt wurde, waren seine Eltern nicht verheiratet. Er war niemals verheiratet. Er hat wahrscheinlich niemals ein Haus besessen. Er war unverstanden und deshalb oft sehr, sehr einsam. Er war zwar schnell bewundert von Tausenden, aber noch schneller abgelehnt von Zehntausenden, weil er nicht das tat, was sie wollten. Und am Ende hat er die Mächtigen seiner Zeit so sehr provoziert, dass sie ihn gekreuzigt haben. Und das war unglaublich schändlich. Nach dem griechischen Denken im gesamten Römischen Reich, so unter den zivilisierten Menschen, da redete man nicht mal über eine Kreuzigung. So schlimm war das. Der berühmte römische Staatsmann Cicero, der so 100 Jahre vor Jesus lebte, der sagte einmal so über Kreuzigungen, was Kreuz heißt, soll nicht nur vom Leib der Bürger Roms fernbleiben, also kein Römer soll gekreuzigt werden, sondern auch schon von ihrer Wahrnehmung, ihren Augen und Ohren. So nach dem Motto, eigentlich soll kein zivilisierter Römer wissen, dass es sowas wie Kreuzigung überhaupt gibt. So war die Kreuzigung angesehen. So sieht das aus, wenn wir von vorne drauf gucken. Aber wenn wir hinter die Kulissen blicken, dann sehen wir all das, was dieser Jesus gemacht hat. All das, was Gott in seiner Weisheit gegen die Weisheit dieser Welt gesetzt hat, war für uns. Denn wir sind böse und er ist gut. Und am Kreuz hat er mit uns getauscht. Er hat unsere Schuld auf sich genommen, er starb für uns, er schenkte uns seine Gerechtigkeit, seine Sündlosigkeit. Und wenn wir denken, das Kreuz sieht so aus, als hätte Gott die Kontrolle verloren über diese Weltgeschichte, dann sehen wir, wenn wir hinter die Kulissen blicken, sein Tod war nötig, damit wir leben können. Und er war geplant, damit wir leben können. Er errettet uns dadurch. In Vers 21 lesen wir, es gefiel Gott, diejenigen zu retten, die glauben. Und wenn du ein Christ bist, dann bist du nicht wesentlich besser und vielleicht gar nicht besser, als bevor du Christ wurdest. Aber Gott sieht dich so an, als hättest du nie etwas falsch gemacht, eben weil deine Schuld seit dem Kreuz auf Golgatha auf Christus liegt, auf Gottes Sohn. Und genau das ist die Weisheit Gottes. Und ich möchte jetzt mit euch die Botschaft von der Weisheit Gottes etwas genauer unter die Lupe nehmen. Denn bei dieser Botschaft gibt es drei Aspekte, die aus der Perspektive der damaligen Welt sehr, sehr töricht aussahen. Aber wenn wir hinter die Kulissen blicken, dann sehen wir, dass sie unsere einzige Hoffnung sind. Und zwar ist einmal die Form töricht, nämlich die Predigt. Ich erkläre das gleich. Zweitens, der Inhalt ist töricht, das Wort vom Kreuz. Und drittens, das Ziel von der Weisheit Gottes ist töricht, nämlich unsere Demütigung. Erstens, die Form ist töricht, nämlich die einfache Predigt. Das Problem in der Gemeinde in Korinth, an die Paulus diesen Brief geschrieben hat, war, dass sie Jesus irgendwie alle gut fanden. Das ist ja erstmal eine gute Sache. Aber sie sagten, Predigten, Paulus, vor allem deine, sind super langweilig. Ein wichtiger Teil der griechischen Philosophie war die Rhetorik, die Redekunst. Und die Griechen waren super darin, im Reden schwingen. Der Inhalt von solchen Reden war völlig egal. Es haben sich Menschen getroffen auf Marktplätzen, die haben irgendein Thema bekommen, ob sie sich da auskannten oder nicht, war völlig egal. Und sie mussten dazu eine Rede schwingen. Was sie gesagt haben, war auch völlig egal. Wichtig war, wie sie es gesagt haben. Es zählte nicht der Inhalt, es zählte die Form, es zählte das Äußere. Und deswegen fanden die Korinther Paulus' Predigten langweilig. Es war jetzt nicht so, dass Paulus maximal langweilig gepredigt hat, so nach dem Motto, ich rede nur so. Aber er versuchte nicht, die Menschen zu beeinflussen durch die Art und Weise, wie er gesprochen hat, sondern durch, was er tatsächlich gesagt hat. Und er erklärte in klaren Worten, worum es wirklich ging. Und das war damals nicht besonders attraktiv. Und das war nicht besonders spektakulär. Und wir würden heute sagen, das war nicht besonders seeker-friendly. Aber es war der Auftrag, den Paulus hatte. Und das ist auch heute noch der Auftrag. Prediger sollen das Evangelium in den Mittelpunkt stellen, nicht sich selbst, nicht die Form, nicht das Äußere. Und gerade in den heutigen Zeiten von Medien, von Smartphones, von Castingshows, wo der Schein alles ist und der Inhalt nichts zählt oder nicht viel zählt, da ist es sehr schwierig. Und ich glaube, in dieser Art und Weise, dass die Form wichtig ist, das Äußere und der Inhalt nicht so besonders, da ist sich die Zeit damals und unsere heutige Zeit unglaublich ähnlich. Und deswegen schreibt Paulus in Vers 22, denn weil die Welt in ihrer Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Für Leute geprägt vom griechischen Denken war die Form der Verkündigung, die Predigt, Torheit. Zweitens, der Inhalt ist töricht, Jesus am Kreuz. Ich habe euch schon gesagt, dass das Kreuz die schändlichste Hinrichtungsmethode der Antike war. Ein Gott, der gekreuzigt wird, das konnte, das durfte nicht sein. Und da waren sich Griechen und Juden völlig einig. Aber der Inhalt ist das alles Entscheidende. Und ich möchte euch jetzt zwei Beispiele von Menschen geben, die uns zeigen, was passiert, wenn ein Mensch, der eigentlich das Kreuz in der damaligen Zeit für vollkommene Torheit hält, erkennt, was das Kreuz wirklich bedeutet. Der erste begegnet uns im Markus-Evangelium. Markus beginnt mit folgendem Satz sein Evangelium. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und 16 Kapitel lang erklärt er uns, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und jetzt würden wir davon ausgehen, in jedem Kapitel erkennt irgendein Mensch, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ist aber nicht so. Gott der Vater bekennt es, dass Jesus sein Sohn ist bei der Taufe. Die Dämonen interessanterweise bekennen das immer mal wieder, aber kein Mensch. Bis ganz kurz vor Schluss. Als Jesus am Kreuz hängt, begegnen wir jemanden, der versteht, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und dieses Vorrecht hatte ein römischer Centurio, der mit Jesus rein gar nichts am Hut hatte. Centurios, das waren harte Burschen in der römischen Armee. Also damals war es so, diese oberen Ränge, so General, Offizier im römischen Heer, die bekamen automatisch die Adligen aus Rom. Da musste man nichts für tun. Einfach, wenn man geboren war in einer adligen Familie, dann wurde man irgendwann in seinem Leben General. Wenn du einfacher Römer warst und in der Armee Karriere machen wolltest, dann war das Höchste, was du erreichen konntest, der Centurio. Und deswegen waren die Centurios bekannt im gesamten Römischen Reich als die härtesten Burschen überhaupt. Centurios glaubten an Muskeln, an Blut, an Schwerter. Centurios waren die, die Militärkarriere machten. Ihr könnt euch vorstellen, dass man im Militär nicht Karriere macht, wenn man gut ist, darin Ponys zu streicheln. Und einer dieser Centurios, der wurde nach Palästina versetzt, war wahrscheinlich nicht begeistert, das war nämlich super weit weg von Rom. Und er hatte einen Routineauftrag, nämlich 3 Männer zu kreuzigen. Das musste er wahrscheinlich öfter machen. 2 davon waren Schwerverbrecher und einer ein Wanderprediger, den er wahrscheinlich nicht so richtig verstand. Ja, der hatte behauptet, König zu sein und der Sohn Gottes. Und für diesen Centurio war das Drecksarbeit, Alltagsarbeit, diese schändliche, eklige Hinrichtungsmethode. Vielleicht hat er sich über Jesus gedacht, naja, dieser arme Kerl, hätte er doch seinen Mund gehalten. Ich meine, die Schwerverbrecher, okay, die haben es verdient, aber Jesus. Und doch war irgendwas an Jesus, das ihn beeindruckt hat. Und der Grund dafür, dass er so beeindruckt von Jesus war, war wahrscheinlich, dass Jesus nicht einfach starb dort an diesem Kreuz, an das der Zenturier und seine Männer ihn genagelt hatten, sondern dass er sein Leben freiwillig in den Tod gab. Das heißt in Markus Kapitel 15, über die letzten Minuten von Jesu Leben auf dieser Erde, bevor er gestorben ist. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und starb. Und der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei. Als aber der Zenturio, der ihm gegenüberstand, sah, dass er so schrie und starb, sprach er: Wahrhaftig, dieser Mann war Gottes Sohn. Plötzlich brach seine weltliche Weisheit zusammen. Er kannte die Weisheit Gottes. Und er ist der Erste in Kapitel 15 von 16 Kapiteln im Markus-Evangelium, der das ausspricht, was Markus uns eigentlich beibringen will, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und das zweite Beispiel, was ich für euch habe, ist ein Jude. Eben wäre ein Römer jetzt ein Jude. Und auch für ihn war weltliche Weisheit das absolut Wichtigste. Er glaubte nicht an Muskeln, an Schwert, an Blut, sondern er glaubte an das Gesetz Gottes. Wisst ihr, Weisheit der Welt kann sich unglaublich fromm anhören. Wer hat an das Gesetz Gottes geglaubt ohne Gott? Und bei diesem Juden spreche ich von der Person, die diese Zeilen im ersten Korintherbrief geschrieben hat. Paulus. Als er noch Saulus hieß, war ein junger, begabter Theologe. Er war eifrig. Und dann kamen die Christen und sie glaubten an diesen Mann, der behauptete, der Messias zu sein. Und die waren eine Gefahr für die Juden. Und Saulus hat gesagt, wir müssen sie vernichten, wir müssen sie verfolgen. Und er schreibt dann später im Philipperbrief über sein früheres Leben: Wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr. Beschnitten am achten Tag, aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Na, gegen den Centurio war der ja super fromm. Aber dann begegnete ihm Jesus. Saulus war so eifrig, der wollte nicht nur um Jerusalem rum alle Christen verfolgen, sondern bis nach Damaskus, mehr als 100 Kilometer weit weg. Und auf dem Weg dorthin traf ihn ein Lichtschein vom Himmel. Die meisten von euch werden die Geschichte kennen. Und dieser Lichtschein warf ihn zu Boden und es kam eine Stimme aus dem Himmel, die sprach: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Saulus fragt: Wer bist du, Herr? Die Antwort aus dem Himmel war: Ich bin Christus, den du verfolgst. In diesem Moment erkannte dieser Saulus die Weisheit Gottes. Und es änderte sein Leben. Aus Saulus wurde Paulus. Von da an wurde er Missionar. Er hatte wahrscheinlich deutlich weniger Geld. Er war in dauerhafter Lebensgefahr. Er wurde mehrfach gesteinigt. Für seinen Auftrag gab er ein bleibendes Zuhause auf. Er litt mehrfach Schiffbruch. Und wurde am Ende wahrscheinlich dafür von den Römern umgebracht. Und bevor er umgebracht wurde, saß er im Gefängnis. Und aus dem Gefängnis hat er den Philipperbrief geschrieben, aus dem wir gerade vorgelesen haben. Und es könnte ja jetzt sein, dass er im Philipperbrief schreibt: Naja, früher hatte ich ein tolles Leben, ich war ein Hebräer von Hebräern und beschnitten und hatte Karrierechancen in Jerusalem. Und jetzt sitze ich hier im Knast. Was das wert? Für einen Mann, den die Leute um mich rum als Esel an einem Kreuz bezeichnen? Paulus schreibt weiter in Philipper 3. Alles, was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich erachte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, hatte nichts mehr. Und ich erachte es für Dreck, mein altes Leben, damit ich Christus gewinne. Zwei Beispiele von Männern, denen die Erkenntnis der Weisheit Gottes das Leben umgekrempelt hat. Und sie zeigen das, was Paulus in Vers 24 schreibt: Denen, die berufen sind, sowohl Juden als Griechen, sowohl Centurios als auch Paulus, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Jesus war diesen schändlichen Tod gestorben, ja, aber mit Absicht. Er wurde töricht, damit wir weise werden. Er wurde zur Sünde, damit unsere Sünde weg ist. Er wurde verflucht, damit wir vom Fluch freigesprochen werden. Das ist es, was am Kreuz passiert ist. Das ist es, was die Weisheit Gottes beschlossen hat. Der amerikanische Pastor John Piper hat das mal folgendermaßen auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt: Die Weisheit Gottes hat einen Weg geplant für die Liebe Gottes uns von dem Zorn Gottes zu erretten und die Gerechtigkeit Gottes aufzuheben. Die Weisheit Gottes hat einen Weg geplant für die Liebe Gottes, uns von dem Zorn Gottes zu erretten, ohne die Gerechtigkeit Gottes aufzuheben. Drittens, Ziel der Botschaft, auch die ist töricht, nämlich die Demut der Menschen. Natürlich hat die Verkündigung des Evangeliums von Jesus am Kreuz mehrere Ziele. Die Ehre Gottes, unsere Errettung. Aber was Paulus hier in 1. Korinther 1 betont, ist etwas anderes. Er sagt, die Botschaft vom Kreuz, die Botschaft vom gekreuzigten Christus, die Weisheit Gottes, die demütigt uns. Und es ist ja so, dass wir, Hand aufs Herz, alle bedeutend, wichtig und irgendwie toll sein wollen, oder? Das Kreuz nimmt das weg. Und um das deutlich zu machen, sagt Paulus nicht gerade schmeichelhaft zu den Korinthern, jetzt guckt euch doch alle mal selber an. Guck mal deinen Nebenmann in der Gemeinde an. Und guck dich vor allem mal selbst an. Verse 26 bis 29, ich lese die nochmal. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Weißt du, Intelligenz hilft dir nicht weiter. Um die Weisheit Gottes zu erkennen, braucht es Gottes Eingreifen in dein Leben. Und wenn er dir nicht die Augen geöffnet hätte für die Weisheit Gottes, dann hättest du die Weisheit Gottes nicht erkannt. Das sagt er hier sehr, sehr deutlich. Und dieses Augenöffnen, das bezeichnet Paulus in Vers 24 und Vers 26 als Berufung und dann in den Versen 27 und 28 als Erwählung. Viermal kommt das vor. Und das sagt er nicht, um uns jede Hoffnung zu rauben oder um uns in Panik zu versetzen, so nach dem Motto, naja, dann gibt's halt die, die erwählt und berufen sind. Wenn ich dazugehöre, Glück gehabt. Dann gibt es die anderen, wenn ich nicht dazugehöre, halt Pech gehabt. Das könnte so eine Art Fatalismus erzeugen. Aber darum geht es Paulus hier nicht. Ich kann dir heute Morgen versichern, wenn du an Jesus glaubst, dann bist du erwählt. Fertig. Und wenn du nicht glaubst, aber ernsthaft auf der Suche bist nach ihm, dann wird er sich von dir finden lassen. Das verspricht er dir in seinem Wort. Und diesen Verweis auf die Erwählung, den macht Paulus hier nicht, um dich unsicher zu machen oder um uns mit uns sonst was zu machen, sondern um uns als Christen demütig zu machen. Das ist sein Ziel damit. Wenn ein Mensch die Weisheit Gottes erkennt, dann ist es Gottes Geschenk. Keine Weisheit der Welt kann das erreichen. Ich lese nochmal Vers 27. Das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache hat Gott erwählt, um das Starke der Welt zu Schanden zu machen. Die Botschaft vom Kreuz ist, du trägst nichts zu deiner Errettung bei. Dein Gott ist in den Augen der Weisheit der Welt ein Esel an einem Kreuz. Und deine Weisheit, die du meinst zu haben, reicht nicht aus, um die Weisheit Gottes aus eigener Kraft zu erkennen. Gott demütigt dich durch die Weisheit Gottes. Und was er mit dir im Kleinen tut, das tut er mit der gesamten Welt im Großen. Verse 19 und 20, denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Es sind drei Dinge, die an der Botschaft vom Kreuz töricht klingen. Die Form, denn die einfache Predigt ist langweilig. Der Inhalt, denn die Geschichte vom gekreuzigten Gott ist widerlich und lächerlich. Und das Ziel, denn wen kann man schon mit der Botschaft beeindrucken? Du bist nichts. Aber der Blick hinter die Kulisse zeigt uns, diese drei Dinge sind die Weisheit Gottes. Es ist der größte Liebesbeweis für die Menschen. Und in einer Welt voll Chaos, wo alles drunter und drüber geht, ist das Kreuz unser Anker und unsere einzige Hoffnung. Das bringt mich zum dritten und letzten Punkt, die Weisheit für dich. Was heißt es jetzt für dein Leben? Und ich habe drei Dinge, die wir für unser praktisches Leben daraus lernen. Und das erste knüpft direkt an das, was ich eben schon angesprochen habe, nämlich die Erkenntnis der Weisheit Gottes demütigt dich. Ich werde danach noch ansprechen, dass sie uns befreit und tröstet. Erstens, sie demütigt uns. Errettet werden wir durch den Glauben und Paulus sagt selber, selbst dieser Glaube ist ein Geschenk. Wir haben uns also nichts selbst zuzuschreiben. Wir sind nicht besser als andere. Vers 29, Gott tut das, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Du kannst dir nichts auf eigenen Leistungen einbilden. Und jetzt möchte ich mal die Frage stellen, macht uns das nicht unglücklich? Ich meine, wir wären doch alle gerne bedeutend, oder? Ist es wirklich Weisheit von Gott, wenn wir so gedemütigt werden? Ich zitiere nochmal John Piper, der hat mal gesagt, Kleinheit in der Gegenwart von Größe ist der Schlüssel zu wahrer Freude. Kleinheit in der Gegenwart von Größe ist der Schlüssel zu wahrer Freude. Und als Beispiel nennt er die Tatsache, dass es ihn immer wieder verwundert, warum Menschen gerne in die Berge fahren. Und er sagt, das Erstaunliche ist, oder der Grund dafür ist, seiner Meinung nach, und ich glaube, er hat recht, dass Menschen in die Berge fahren, weil sie dort erkennen, wie klein sie sind im Vergleich zu etwas majestätisch Großem. Und das gibt ihnen Bedeutung. Aber mal ganz ehrlich, wie klein sind die Alpen? Wie klein sind die höchsten Berge dieser Welt gegenüber Gott? Tief in uns sehen wir uns alle danach, selbst klein sein zu dürfen in der Gegenwart etwas Riesigem, Majestätischem, Wunderbaren. Und so finden wir Menschen unseren richtigen Platz als Gedemütigte. Wir sind dann vielleicht klein, aber in der Gegenwart von etwas Herrlichem, von diesem majestätischen Gott, dort finden wir unseren Platz. Und unser alter Mensch erzählt dir jeden Tag in dein Ohr rein, Demütigung ist schlecht, Demütigung ist schlecht. In Wirklichkeit ist es das Beste, was dir passieren kann. Ich finde es immer wieder erstaunlich, Johannes der Täufer sagte mal über Jesus, er muss größer werden und ich muss kleiner werden. Und er sagt das nicht irgendwie verbissen oder schlecht gelaunt oder so. Der meint das wirklich so. Weil er wusste, dass wenn Jesus größer wird und er selbst kleiner wird, dann findet er seine wahre Bestimmung. Das Wissen um das Geschenk der Weisheit Gottes, es demütigt uns erstens. Zweitens, die Erkenntnis der Weisheit Gottes, sie befreit dich. Die Tatsache, dass Christus die Weisheit Gottes ist, befreit dich, weise zu handeln. Oder um unsere Definition zu nehmen, die Daniel uns gegeben hat, die Tatsache, dass Christus die Weisheit Gottes ist, befreit dich, heilig zu leben. Wie meine ich das? Wie Daniel uns ja schon gesagt hat, könnte man die Sprüche so verstehen, triff weise Entscheidungen, dann wirst du das Ziel deines Lebens erreichen. Das klingt erstmal gut, aber es baut einen unglaublich starken Druck auf dich auf. Und irgendwann raubt es dir jede Hoffnung, denn das schafft keiner. Dann müsstest du das Buch der Sprüche jeden Tag 24/7 ausleben. Und zwar zu 100%. Schafft keiner. Und das Neue Testament erklärt uns, das Ziel deines Lebens erreichst du nicht durch weise Entscheidungen. Das Ziel deines Lebens erreichst du, wenn du die Weisheit Gottes, Jesus Christus, erkannt hast und was er am Kreuz für dich getan hat. Und dann sollte dein Leben dort nicht stehen bleiben. Motiviert von der Weisheit Gottes, vereinigt mit der Weisheit Gottes, mit Jesus Christus, bist du dann frei, weise Entscheidungen zu treffen und das Buch der Sprüche in deinem Alltag auszuleben. Nicht um dich bei Gott zu qualifizieren, wenn du das müsstest, das wäre eine ganz, ganz schlechte Nachricht, sondern um als sein Kind zu seiner Ehre zu leben, als Befreiter frei für ihn weise Entscheidungen zu treffen. Das gibt uns eine riesengroße Verantwortung. Das darf uns niemals faul oder nachlässig machen, so nach dem Motto, Jesus ist ja jetzt meine Weisheit, dann brauche ich ja nicht mehr weise zu leben. Jesus befreit dich nicht, damit du dann unweise leben kannst, sondern er befreit dich zu einem weisen Leben, weil er deine Weisheit geworden ist. Und das gilt dann in allen Bereichen deines Lebens, in deiner Sexualität, in deiner Zeit, in deinem Mund. Es gilt für dein Smartphone und es gilt für alles andere, was Gott dir geschenkt hat. Die Erkenntnis der Weisheit Gottes demütigt uns und sie befreit uns zu weisen Entscheidungen. Und drittens, sie tröstet uns. Wie ist das so in deinem Alltag? Ich nehme mal an, die meisten von euch haben Mitschüler oder Kommilitonen oder Arbeitskollegen, die Jesus nicht kennen. Und eventuell ist es ja so, dass sie vielleicht nicht solche Alexamenos-Bilder bei euch in der Firma oder wo auch immer an die Wand malen mit dir davor. Aber vielleicht haben sie so ein Alexamenos-Bild jedes Mal vor Augen, wenn sie dich sehen. Sie sagen es vielleicht nicht, aber sie denken sich, naja, der Leon oder der Luca oder die Laura oder die Lisa oder wie er alle heißt, der ist zwar ganz nett oder die ist zwar ganz nett, man kann auch mit ihm, mit ihr Spaß haben, ist immer ganz cool, aber ein bisschen bekloppt ist er oder sie schon. Vielleicht sagen sie das nicht so. Aber wenn du ihnen ins Gesicht guckst, siehst du, dass sie das gerade denken. Wenn du wieder erzählst, wo du Sonntag gewesen bist oder so. Und dann ermutige ich dich, denk dran, du hast die Weisheit, sie haben die Torheit. Und das darf dich nicht stolz machen. Ich hoffe, wir haben jetzt geklärt, dass die Erkenntnis der Weisheit Gottes uns demütigt und nicht stolz machen darf. Aber es kann uns in der Situation trösten, beruhigen. Ich habe die Weisheit. Ich habe die Weisheit Gottes erkannt. Ich bin auf der richtigen Seite. Oder vielleicht steigt die Frage vom Anfang in dir hoch. Kann Gott bei all dem Leid in dieser Welt und in deinem Leben und in meinem Leben eigentlich wirklich weise sein? Doch darauf ist Christus am Kreuz, die Weisheit Gottes, die Antwort. Denn am Kreuz hat Christus einem Menschen, Gott einem Menschen das größtmögliche Leid zugefügt, um das größte Problem der Menschen, nämlich die Sünde, zu lösen. Am Kreuz hat Gott einem Menschen das größte Leid überhaupt zugefügt, um das größte Problem der Menschen zu lösen. Ich möchte unser aller Leid nicht kleinreden, wirklich nicht. Viele von uns haben in ihrem Leben schon richtig schwere Dinge durchgemacht und sind vielleicht gerade dabei, richtig schwere Dinge durchzumachen. Und wir neigen immer dazu, zu denken, Leiden sind uns von Gott geschenkt, weil er, oder von Gott geschickt, nicht geschenkt, geschickt, weil er möchte, dass wir Probleme haben. Das würden wir so nie sagen, aber das denken wir dann so ein bisschen. Warum? Leiden sind doch gleich Probleme. Und Gott sagt am Kreuz durch Christus, Leiden sind bei mir ein Weg, um Probleme zu lösen. Nicht Leiden als Problem, sondern Leiden als Problemlöser. Und wenn du das nicht glaubst, dann sage ich dir, schau ans Kreuz. Am Kreuz fügte Gott seinem eigenen Sohn das größte Leid zu, um das größte Problem der Menschen zu lösen. Nicht um ein Problem zu schaffen. Und das heißt, alle deine Probleme, all dein Leid, und auch alle Probleme in der Welt um dich herum, die sagen nicht, Gott hat die Kontrolle verloren, Gott ist nicht weise, sondern das Kreuz beweist, dass in seiner Weisheit, in Gottes Weisheit, der Weg zur Herrlichkeit bei Gott immer über das Leiden führt. Für Christus und für seine Kinder. Und wenn du das am Kreuz siehst, dann kannst du das auf dein eigenes Leben anwenden. Vielleicht leidest du gerade heute. Und das ist manchmal richtig hart. Aber Gott schickt dich durch Leiden, um Probleme in deinem Leben zu lösen. Und vielleicht guckst du mich jetzt an und sagst, wie kann mein Leid Probleme in meinem Leben lösen? Dein größtes Problem ist, dass du nicht so bist wie Jesus. Jesus hat das Buch der Sprüche komplett gelebt. Du lebst es nicht komplett. Das ist ein Problem. Und deswegen ist Gottes Ziel nicht, dass du in diesem Leben so glücklich bist wie möglich. Das wird er dir irgendwann mal schenken im Himmel. Aber hier auf dieser Erde ist es nicht sein Hauptziel mit dir. Sein Ziel mit dir auf dieser Erde ist es, dich in das Ebenbild seines Sohnes zu verwandeln. Dich so zu machen, dass du immer weiser handelst. Er möchte dich zu einem weisen Menschen machen. und dazu benutzt er das Leiden. Der Weg zur Herrlichkeit ist bei Gott immer mit Leiden gepflastert, für Jesus und für dich auch. Aber das hebt nicht seine Weisheit auf. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 32, er, also Gott, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, der seinem eigenen Sohn das größte Leid zugefügt hat, um unser größtes Problem zu lösen, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Denk niemals, dass Gott Gefallen an deinem Leid oder an deinen Problemen hat. Wenn er dich leiden lässt, dann weil er etwas Größeres mit dir vorhat. Im Psalm 42 stellen die Söhne Korahs am Anfang die Frage, die ich zitiert habe. Wo ist in Not dein Gott? Die Frage nagt an ihnen, die stellen andere ihnen. Und die Antwort ist, er ist da. Er wird das Leid auch wegnehmen in seiner Weisheit. Vielleicht nicht jetzt. Vielleicht niemals in dieser Welt. Aber ganz sicher nach diesem Leben. Und so kommen die Söhne Korahs am Ende von Psalm 42 zu folgendem Schluss. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Und das Neue Testament sagt uns, diese Rettung kommt durch Jesus Christus, der die Weisheit Gottes selbst ist. Wir sehen die Botschaft von der Weisheit Gottes. Sie demütigt uns, sie befreit uns zu weisen Entscheidungen und sie tröstet uns. In unserem Landkreis gibt es eine Gruppe älterer Menschen, Christen, die sich einmal im Monat treffen, um über biblische Themen zu sprechen. Es läuft dann immer so, sie laden sich einen Redner ein, der hält so einen Vortrag von 30 bis 40 Minuten und danach darf man dazu Fragen stellen. Und mich freut das und mich interessiert das und deswegen bin ich vor ein paar Monaten da mal hingegangen. An dem Abend war das Thema das Gesetz Gottes. Gab es einen Vortrag zu und nachher war die Gelegenheit für Fragen. Uns wurden auch ein paar wirklich gute Fragen gestellt und zum Schluss meldet sich ein älterer Mann und statt eine Frage zu stellen, erzählt er eine Geschichte. Und ich dachte mir so, kann er nicht jetzt eine Frage stellen? Ist ja Fragerunde. Und wenn er schon eine Geschichte erzählt, kann er nicht wenigstens eine Geschichte zum Thema des Abends erzählen? Die Geschichte ging folgendermaßen. Er hat aus seiner Kindheit erzählt. Früher, als ich noch ein Kind war, da habe ich öfter bei meinen Großeltern übernachtet und dann habe ich in meiner Kammer geschlafen und ich habe abends gehört, wie meine Großeltern gebetet haben. Und sie haben jedes ihrer Gebete mit einem alten Liedvers beendet. Aus einem Liedvers aus einem alten Kirchenlied. Und dann hat er erzählt, ja, das habe ich damals so gelernt als Kind, das habe ich abends immer gehört. Und deswegen mache ich das seitdem auch immer. Und so, wie er aussah, so gefühlt seit 75, 80 Jahren. Und dieser Liedvers geht folgendermaßen. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Es ist das Evangelium, die Weisheit Gottes, in alten Worten, aber auf vier Liedzeilen zusammengefasst. Und wie gesagt, ich saß damals da und habe mir gedacht, passt ja so richtig nicht zum Thema. Aber seitdem habe ich oft drüber nachgedacht. Ich habe vieles von diesem Abend vergessen. Ich habe den Vortrag von diesem Abend auch fast vergessen, aber diesen Mann habe ich nicht vergessen. Ich habe keine Ahnung, ob dieser Mann jemals ein Studium gemacht hat oder ob er eine Ausbildung überhaupt hat oder ob er überhaupt einen Schulabschluss hat. Ich habe keine Ahnung, ob er jemals mehr gesehen hat als die hessische Provinz von dieser Welt. Ich habe keine Ahnung, ob er jemals von Marx, von Darwin oder von Nietzsche gehört hat. Warum hat mich dieser Mann dann nicht mehr losgelassen? Nicht, weil er so intelligent war. Ich meine, er konnte noch nicht mal eine Frage zum Thema stellen. Sondern weil mir aufgegangen ist, dass dieser alte Mann weiser ist als alle Weisen dieser Welt zusammengenommen. Denn er kennt die Weisheit Gottes. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Und die Frage ist, willst du das auch? Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du deinen Sohn zu unserer Weisheit gemacht hast. Das demütigt uns, weil wir die Weisheit in uns selbst nicht produzieren können. Das befreit uns, um wirklich selbst weise leben zu können. Vater, das tröstet uns, dass wir auch im tiefsten Leid wissen dürfen, du hast uns am Kreuz gezeigt, dass du auch dann noch unser liebender Vater bist. Wir bitten dich, dass du uns durch den Heiligen Geist befähigst, ein weises Leben zu führen, auf der Grundlage von deinem Sohn Jesus Christus, den du uns zur Weisheit gemacht hast. Hab du von ganzem Herzen Dank dafür. Amen.